Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben in der Dienstagstunde angefangen, den 84. Psalm zu besprechen. Und ich mache jetzt einfach da weiter, wo wir in der Dienstagstunde stehen geblieben sind. Da heißt es im Psalm 84, Vers 6, Wohl den Menschen, die von Herzen dir, Herr, nachwandeln. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der vergangenen Woche hatte ich eine Evangelisationsvorträge in Lübeck. Es wird zaubernd schöne Stadt, wir sind über den Sonnenschein. Da war am ersten Tag eine Pressebesprechung. War auch alles da, was dazugehört. EPD und DPA und sogar die katholische Presseagentur und die Lokalblättchen. Bloß, sie haben nachher wenig Gebrauch von dem gemacht, was ich ihnen erklärt habe. Und bei dieser Pressebesprechung gab es dann eigentlich mehr so ein Gespräch. Diese Pressevertreter, die hatten viele Fragen. Ja, warum sind die Kirchen im Allgemeinen so leer? Oh, sagt ich, bei mir ist es gestern Abend ganz voll gewesen. Ja, aber es doch, die Kirchen sind doch im Allgemeinen, nimmt der Kirchenbesuch sehr ab. Wissen Sie, legte einer los, das liegt nur an dem Wohlstand. Der Wohlstand. Und dann waren sie einig, jeder will bloß ein besseres Auto haben, jeder will eine größere Wohnung haben, jeder will eine größere Ferienreise machen. Da musste ich so lachen. Ob das eine Fachkonferenz ist oder eine Pressebesprechung oder Studienräte zusammensitzen, alle stöhnen sie über die verheerenden Auswirkungen des Wohlstandes. Und dabei haben sie alle erst einmal selber ganz munter Anteil an diesem Wohlstand. Und zweitens, ist der wirklich schuld, dass die Menschen gottlos sind? Die waren es immer, nicht? Ich bin also, wenn wir abstimmen wollen, ich bin für Wohlstand, nicht? Wohlstand für alle. Für Wohlstand für alle. Von mir aus sollen sie alle Mercedes 600 fahren, nicht? Kann mich nur freuen. Ich weiß nicht, man sollte da nicht so viel drüber schimpfen. Jetzt nach dieser Besprechung, wo also nun dieser Wohlstand hin und her ventiliert worden war, wanderte ich so für mich auf und ab durch so einen wunderschönen alten Friedhof, um so die ersten Vorbereitungen für meine heutige Predigt zu treffen. Ich hatte gesagt, ich nehme jetzt dieses Wort, das auf das Wort, was ich in der Dienstagstunde besprochen habe. Wichtiges Wort am See geht mir auf einmal verblüffend auf, dass auch in der Bibel vom Wohlstand die Rede ist. Ich meine jetzt nicht so, dass Abraham viele Schafe und Herden und so hatte, sondern dass der Bibel in unserem Text von einem göttlichen, geistlichen, biblischen, wie soll ich sagen, unmateriellen Wohlstand die Rede ist, wenn hier heißt, wohl den Menschen, die von Herzen her nachwandern, da ist doch vom Wohlstand die Rede, nicht? In einem göttlichen Wohlstand, so könnte ich es übersetzen, stehen die Leute, die von Herzen dir her nachwandern. Und sehen Sie, wenn ich Ihnen eben allen kolossalen Wohlstand, er steht ja auf tönernen Füßen, nicht, unser Wohlstand, wenn ich Ihnen von allen doch einen guten Wohlstand wünsche, dass Sie alle 600 Mercedes fahren und was weiß ich alles und nach Südafrika in die Ferien, dann wünsche ich Ihnen doch noch viel mehr und mir auch diesen geistlichen, göttlichen Wohlstand, wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandeln. Das ist der göttliche Wohlstand. Und den wollen wir heute Morgen mal ansehen. Von anderen Wohlstand brauchen wir nicht zu reden, den kennen Sie alle ganz gut. Von dem geistlichen, so möchte ich beschreiben, von dem geistlichen Wohlstand der Bürger des Reiches Gottes. Man sagt immer, nicht wahr, der bürgerliche Wohlstand, gut, sehr richtig. Also, jetzt reden wir von dem geistlichen Wohlstand der Bürger im Reiche Gottes. Und da wird in dem Vers dreierlei gesagt, wohl den Menschen, im Wohlstand stehen die, gratulieren kann man denen, die von Herzen den Nachbarn, das heißt, die den lebendigen Heiland, den Herrn Jesus Christus kennen. Wenn vom Herrn die Rede ist, dann ist auch im Alten Testament, im Psalm, von Jesus die Rede. Ich kann das jetzt nicht lange auseinanderklammern. Vom geoffenbarten Gott. Wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandeln. Nachwandeln kann ich nicht einem Toten. Einen Toten kann ich mir zum Leitbild machen. Ich kann sagen, ich wünsche so geistreich zu sein, wie der olle Johann Wolfgang von Goethe, nicht? Oder so, na was weiß ich, so männlich wie Bismarck oder so. Das, ich kann mir einen Toten zum Leitbild nehmen. Aber hinterherlaufen, also ich will nicht so männlich sein, glauben Sie. Hinterherlaufen kann ich nur hinter einem Lebendigen. Nachfolgen kann ich nur einem lebendigen Herrn. Und darum ist das Erste, was hier bezeugt ist, dass der geoffenbarte Gott lebt. Ich habe da in Lübeck viele Gespräche geführt. Und da war ich immer selber. Ja, wissen Sie, ich glaube auch an Gott. Wie schön sei. Da wollen wir mal zusammen beten. Na, das kann ich nicht. Ich sage, Sie können doch mit mir reden. Ja, natürlich. Da müssen Sie doch mit dem Herrn, der lebt, reden können. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass der so lebt. Meine Freunde, es ist unerträglich, wie die ganze westdeutsche Welt schmort im Fett eines sogenannten Christentums und keine Ahnung hat, dass der Sohn Gottes, in dem Gott zu uns gekommen ist, wirklich unter uns lebendig ist und dass man hinter ihm herspringen kann, wie ein kleines Kind hinter seiner Mutter herspringt. Und das ist das Erste, was hier geradezu unüberhörbar gesagt wird. Man muss um den lebendigen Herrn wissen. Dem kann ich nachfolgen. Sehen Sie, mich bewegt manchmal die Frage, was ist denn eigentlich wichtiger, wovon sollte ich mehr predigen? Von dem Tod Jesu, von seinem Sterben am Kreuz? Oder soll ich mehr predigen davon, dass er wirklich lebt? Ich bin wirklich manchmal, nämlich wenn man bloß noch so ab und zu predigt, nicht? Das heißt, ich bin jeden Sonntag auf einer Kanzel, 14 Tage in Franken, dann in Lübeck und heute hier. Und nächsten Sonntag in München. Aber wenn man nur immer so einen Schuss an einer Stelle hat, dann steht man oft vor der Frage, was ist jetzt wichtiger? Sollte man den Tod Jesu nicht predigen? Er sagt, ihr sollt meinen Tod verkündigen. Und das ist unerhört wichtig, von dem Sterben Jesu zu predigen. Wissen Sie, Sie sind alle Leute, wir sind alle Leute, die eine Menge Sünde und Schuld hier in diese Kirche reingebracht haben. Machen wir uns eine Illusion, das ist so eine schöne sonntägliche 1. Mai-Gemeinde, das ist eine Sündergemeinde hier. Und der Herr Jesus hat mal ein hartes Wort gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Das ist, der läuft im kalten Rücken runter. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Wenn wir zu Jesus finden, der für uns gestorben ist. All Sünd hast du getragen. Die Strafe für mich liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. In der Nordrhein-Westfalen hatte sagte Professor Künneth, das Kreuz Jesu ist die einzige Stelle, wo ein unruhiges Gewissen Schuld abladen kann und Frieden mit Gott finden kann und Vergebung seiner Sünden. Und sehen Sie, darum möchte ich immer von dem Tode Jesu predigen. Der ist so wahnsinnig wichtig. Siehe, da ist Gottes Lamm, möchte ich rufen, welches der Welt Sünde trägt. Aber ebenso wichtig scheint es mir zu sein, ebenso wichtig, dass wir von der Auferstehung unseres Heilandes predigen. Das ist ja heute eine sehr umstrittene Sache geworden. Die einen sagen, er ist geistig auferstanden und er ist in die Botschaft. Das ist alles dummes Zeug. Jesus hat sein Grab verlassen, durch die Macht Gottes auferstanden und ist unter uns. Alles andere ist, Kardinal Matthias, Paulus sagte einmal, das kann ich gut verstehen, ich möchte in meinem Leben kennenlernen, die Kraft seiner Auferstehung. Da ist eine solche göttliche Kraft entfesselt worden, dass der Tod aus dem Gräber, aus dem Grabe kam. Da sagt er, und diese Kraft setzt Gott bei mir ein, um mich umzuwandeln. Die möchte ich kennenlernen. Und es ist ebenso wichtig, dass ich von Jesu Auferstehung rede. Denn sehen Sie, wenn ich ihm nachwandeln will und damit ein Wohlstandsbürger des Reiches Gottes bin, dann muss ich wissen, dass er lebt und dass ich hinter ihm herlaufen kann. Ich habe während der Vorträge, und habe so viel Zeit vormittags, ein interessantes wissenschaftliches Buch gelesen über das Zeitalter der Orthodoxie und des Pietismus. Das war so Zeit des 30-jährigen Krieges. Und dann kam so Zinzendorf auf und diese Leute. Und es war mir interessant zu lesen, dass die über einen Punkt sich schlecht einigen konnten. Die Orthodoxen sagten, der lebendige Jesus redet zu mir nur durch die Bibel. Haben sie recht? Haben sie bestimmt recht. Wer die Bibel nicht liest, der kann gar nicht Jesus nachfolgen. Hier ruft er mich, hier dirigiert er mich. Haben sie jeden Tag die stille Viertelstunde mit seinem Wort? Und die Pietisten aber sagten, er redet nicht nur durch sein Wort, sondern er redet auch so zu mir, im Gewissen, in meinem Herzen. Und da haben sie sich furchtbar drüber verzankt und da habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt drüber predigen will, dass man dem lebendigen Herrn nachwandelt, dann muss ich Antwort finden, wie dirigiert er mich wie? Und da kann ich nur sagen, auf beide Weise. Er spricht durch sein Wort zu mir und er spricht direkt zu mir. Wenn ich mich einschließe und bete, dann redet er mit mir. Er hat mir noch, wir haben eben die Geschichte gelesen am Altar, wie Paulus überlegt, wo soll ich jetzt missionieren? Und da kommt er nach Kleinasien und da sagt ihm der Herr, hier bin ich nicht dabei. Und da kommt er an die Küste, nein, hier nicht. Und dann wird er nach Europa gerufen. Und das hat er verstanden, das hat er kapiert. So eine Antenne müssen wir doch haben, dass man die Stimme des Herrn Jesu hört. Nee, aber da komme ich dann gleich drauf. Das erste ist also, dass wir wissen, er lebt. Ich hatte vorhin in Lübeck gesagt, eine ziemlich heidnische Stadt, da oben ist das alte Heidentum noch verhältnismäßig wenig ausgerottet. Da waren in der Erweckung, da zaubern sie, da sind sie ganz aufgekehrt, aber zaubern, ich lerne eine Frau kennen, die zaubert ganz frisch fröhlich. Ich sage, das ist doch Schwindeln Sie? Nein, sagte er, es gibt Mächte. Ja, sagte, es gibt Mächte. So Dolstadt, nicht? Und da sagte ich zu einem Mann, sage ich, Sie sollten jetzt Ihren Jesus kennen als Ihren Heiland. Und da richtet er sich auf und sagt, Herr Pastor, das sind doch veraltete Anschauungen. Veraltete Anschauungen, da habe ich gesagt, es ist zum Verzweifeln mit euch. Im Christentum handelt es überhaupt nicht um Anschauungen. Sie reden auf einer falschen Ebene, sondern um einen lebendigen Herrn. Und Sie können höchstens sagen, dieser Herr ist veraltet. Und dann werden Sie staunen, wenn er eines Tages mit Ihnen redet. Nicht? Der ist jung wie am ersten Tage. Oh, ich wünschte uns, dass wir den lebendigen Herrn kennen und ihm nachlaufen. Es ist, glaube ich, außer der Bibel nie schöner ausgedrückt worden, dies hinter Jesus herlaufen, dieses Wohlstandsbürger im Reich Gottes sein, als es Paul Gerhardt gesungen hat. Ich hang und bleib auch hangen. Da stelle ich mir ein kleines Kind vor, das seiner Mutter nachrennt. Die Mutter geht so rasch, das Kind kommt nicht mit und hängt sich einfach an die Röcke, nicht? Lass dich nicht los. Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gegangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißet durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesetz. Das Erste. Also, geistliche Wohlstandsbürger im Reiche Gottes. Sie kennen lebendigen Heiland. Und nun haben wir schon sehr stark mal berührt das Zweite. Sie kennen eine Führung in ihrem Leben. Sie kennen Führung. Ist Ihnen das eigentlich mal aufgegangen? Dass es Christen gibt, die manchmal auf einmal einen Weg gehen, der gar nicht zu ihrem Vorteil ist, mit dem sie sich selber schaden. Nicht? Also ich denke an einen jungen Burschen, der so einen Betrieb, also einen Betrieb mitmacht und dann seinen Leuten da sagte, also das mache ich nicht mehr mit. Das ist eine Sauf- und Hurenunternehmung ohne mich. Das ist doch dumm von jungen Kerl, menschlich gesehen, nicht? Er schadet sich doch. Ich könnte Ihnen aus der Kirchengeschichte große Beispiele erzählen. Denken Sie an Luther, der den reichachten Bann des Papsts auf sich zieht, der sich selber in Verderben arbeitet. Sie werden bei allen richtigen Christen, großen und kleinen, ab und zu auf einmal entdecken, die gehen auf einmal einen Weg, den ein Weltmensch nur als dumm ansehen kann. Du bist aber gar nicht dumm. Ich finde sie sogar auch sehr intelligent. Ich habe viel mehr dumme Leute bei den Gottlosen getroffen. Ganz offen gesagt, ne? Dann versteht man nicht, warum gehen die einen Weg, der dumm erscheinen, sind doch gar nicht dumm. Und das kann man nur so erklären, sie wissen etwas von der Führung durch ihren Heiland. Wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandern. Das ist so sentimental geworden, dabei ist es ein furchtbar ernstes Lied. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueisen. Ganz große Sache. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Christen, Reich Gottes Bürger, wissen etwas von dieser Führung. Sie laufen in ihrem Heiland her. Es kann passieren, meine Freunde, dass man an irgendeiner Stelle ihn aus den Augen verliert und einen eigenen Weg einschlägt. Und dann geht alles schief und da bleibt gar nichts übrig, als an die Stelle zurückzugehen, wo man seinen Herrn und Heiland verloren hat. In der Bibel wird erzählt von Abraham. Abraham, geh aus deinem Vaterlande, sagt der Herr. Aus einer Freundschaft. Und dann führt der Herr ihn nach Kanaan. Und da ist er nun, im fremden Lande. Ich bin dein großer Lohn, sagt der Herr. Und dann kommt eines Tages wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es kommt eine Hungersnot. Und da fragt der Abraham nicht mehr, Herr, was willst du? Und zieht nach Ägypten, wo er nie hin sollte. Und kommt in Riesengedränge, das können Sie selber im ersten Kapitel des ersten Buches Mose nachlesen. Kommt in größte Verlegenheiten, bis er wieder zurückzieht nach Kanaan, dem Herrn aller Tage. Er muss da wieder hin, wo er seinen Herrn verloren hat. Es wimmelt hier in diesem Gottesdiensten von Leuten, die mal einen guten Anfang im Glauben gemacht haben. Und es ist nicht mehr viel los mit ihnen. Überlegen Sie heute Morgen mal, wo habe ich eigentlich aufgehört, von Herzen ihm nachzuwandern? Dahin muss ich zurück und muss neu mit ihm anfangen. Es ist diese Führung oft eine sehr schwere Sache. Ich darf aus meinem eigenen Leben einfach mal berichten, dass ein paar Mal in meinem Leben Augenblicke waren, wo ich einen Ruf kriegte, der ehrenvoller war als Jugendpfarrer, als 50-jähriger Jugendpfarrer, nicht, der ein gespötter Kinder ist. Und dann bin ich in den Stadtwald gegangen, einen Tag, und habe gesagt, Herr, gib mir völlige Klarheit. Und dann hat er mir gesagt, bleib du in Essen. Dann habe ich gesagt, ja, mit 50 kann man doch nicht mehr Jugendpfarrer sein. Er hat gesagt, wenn ich dich da einsetze, kannst du das. Aber Herr, man will doch mal ein bisschen sich vergrößern. Ist ganz recht, sagt er, aber du nicht. Ich kann einfach sagen, ich ging nach Hause und machte hier weiter. Und Gott hat mich in meinem Amt erfreut. Aber gesegnet kann ich beurteilen, erfreut. Ich bin fröhlich drin gestanden. Und da ist mir klar geworden, von Herzen dir nachwandeln, das heißt, dass ich für mein Leben glaube, für mein irdisches Leben, es gibt eine Führung. Er führt mich auf rechter Straße. Und wenn man dieser Führung nicht gewiss ist, ist es sehr, sehr schwierig. Mir ist völlig klar, dass ein Weltmensch, der von den ganzen Dingen nichts versteht, das wunderlich vorkommt. Aber die ganze Bibel ist voll von dieser Lehre, von der Führung durch den Herrn. Ich möchte Sie noch auf einen Text hinweisen. In der großen Hirtenrede, Johannes 10, sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das Wort hat mich immer sehr gepackt, weil ich von Schafen was verstehe. Erlauben Sie, dass ich mal erzähle, wie ich Lehrvikar war, das ist ein ganz armer dummer Hund, der also lernen muss, wie man es machen soll, und wenn er noch einen Lehrmeister hat, der selber nicht weiß, dann ist das schwierig. Und dieser Pfarrer, bei dem ich da lernte, der hatte ein Schaf. Es war nach dem Ersten Weltkrieg und es war alles so teuer. Und er wollte ein Schaf, damit seine Kinder Milch hatten. Und dieses Schaf musste ich jeden Morgen auf eine Wiese führen. Nun hatte ich auch idealistische Vorstellungen von Schafen, so liebe Lämpchen, nicht wahr, und so. Und habe da auf einmal gelernt, dass Schafe widerwärtige, störrische, hundsgemeine Tiere sind. Spüren Sie den ganzen Zorn mit mir noch auf die Schafe, wie dieses Biest sich dann losgerissen hat und die Schulkinder hatten einen Spaß, wie gar, komm und hol dein Schaf wieder. Und es war furchtbar. Und dann denke ich dran, wenn ich auf der Schwäbischen Alb, meiner lieben Schwäbischen Alb war, wo es noch Schafherden gibt, wo diese selben störrischen Biester, Hunde, hinter den Hirten hergehen ohne Schwierigkeit. Das ist nichts von Störrigkeit.
Der Richter geht langsam voran und Sie gehen hinterher. Und da habe ich ihn gefragt, wie sein Mö, ich sagte, ich bin in der Hirte. Und da habe ich gedacht, sieh mal, so ist das mit Christen. In den Augen der Welt sind sie, glaube ich, die störrigsten Leute, die man sich denken kann. Das passt ihnen und da machen sie nicht mit und da steigen sie aus und da wollen sie es anders haben. Richtige Christen, nicht? Meine ich so, wo einfach ein Zeh vorgeschnallt ist, sondern ich meine die, die Jesus angehören, nicht? Das sind die störrigsten Leute, die man sich denken kann. Die bleiben immer wieder unerklärlich für andere. Aber hinter ihrem Hirten, der sie erkauft hat, hinter Jesus, da gehen sie so fröhlich und gelassen, da ist gar keine Störrigkeit, denn sie gehören zusammen. Aber meine Freunde, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Führung durch den guten Hirten kennen. Ich muss noch kurz ein Drittes sagen. Geistliche Wohlstandsbürger im Reiche Gottes, sie kennen lebendigen Heiland, sie werden von ihm geführt. Wie ich geführt? Ne? Wisst ihr, lasst euch führen, Jungs. Also schwer Berufsfragen, was man heiratet, nicht? Ich habe Kerle ohne Führung heiraten sehen, ist er nachgeboren, ne? Bittet Jesus für, Jesus geht voran. Ich möchte nachführen. Und das Dritte, bei diesen Christen, von denen es heißt, dass ihnen wohl geht, bei denen ist das ganze Herz beteiligt bei ihrem Christenstand. Wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandern, von Herzen, ihr ganzes Herz ist beteiligt. Sind wir leben in einem Zeitalter, wo alles nur der Intellekt zu sagen hat, nicht? Nur noch der Intellekt und dann Naturwissenschaft und die Mathematik und die Technik, das ist alles eine Frage des Intellekts. Und da kommen die Theologen und sagen, wir müssen auch modern sein, da müssen wir auch ein intellektuelles Christentum haben. Und das ist dann auch danach, nicht? Das ist dann auch danach. Vielleicht haben viele von Ihnen diese Artikel über Jesus verfolgt im Spiegel. Sie sind furchtbar dumm und da lässt sich furchtbar viel dagegen sagen, aber das Entscheidende, was mir dabei auffiel, ist das, da ist nicht eine Spur von Herzensbeteiligung dabei. Nee, eine Spur von Herzensbeteiligung, das ist alles zynisch und intellektuell. Lieben Freunde, man kann Christentum nicht auf den Seziertisch legen und es sezieren mit dem Verstand und dann verstehen. Sondern man versteht es nur, wenn man sein Herz dem Heiland hinwirft und von Herzen ihm nachfolgt. Von Herzen. Sehen Sie, man spottet heute immer so über ein enthusiastisches Christentum oder emotionales, verzeihen, das sind also die Fachausdrücke, das heißt ein Christentum, wo das Herz beteiligt ist. Nicht? Das spottet man drüber. Also wenn ich das Neue Testament lese, dann sehe ich hier nur emotionales Christentum, wo das Herz beteiligt ist. Da ist eine Frau, die hat nicht viel Geld, die hat ein Reichtum, ein Fläschlein köstlicher Narde und zerbricht es und salbt Jesus mit. Und Leute sagen, so eine Verschwendung. Und er sagt, ganz richtig, man wird von ihr reden noch bis ins fernste Jahrhundert. Sehen Sie, diese Frau hat ihr Herz Jesus gegeben und will das zeigen, indem sie was ganz Wertvolles schenkt. Nach seiner Auferstehung trifft der Herr Jesus den Petrus. Nun, der war auch ein kühler Mann gewesen, hatte gesagt, wenn Jesus verhaftet ist und gekreuzigt wird, ist mit dem Christentum aus. Nun war es nicht aus, Jesus war auferstanden. Nun ist er sehr verwirrt. Und da begegnet ihm Jesus und hat nur eine Frage. Sehr interessant. Er sagt nicht, kannst du einsehen, und so weiter. Hat er mit anderen Jüngern gesprochen. Er legt ihm die Schrift aus. Er fragt doch nicht, glaubst du an mich, sondern er fragt, hast du mich lieb? Nicht so fragt ein junger Mann und Mädchen umgekehrt. Das ist das Emotionalste, was es gibt. Nicht wahr? So fragt der Heiland den Petrus, hast du mich lieb? Lassen Sie sich bitte von der Gegenwart nicht dumm machen, dass er so einen eisgekühlten Christenstand für das Richtige halten. Ich wünschte Ihnen, dass es ginge wie den Emaus-Jüngern, von denen es heißt, brannte nicht unser Herz, als der Herr Jesus mit uns redete auf dem Weg. Ach, lassen Sie mich noch ein Beispiel vom Emotionalen verbringen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist bei einem Schwein geendet und da kommt er zu sich und will nach Hause gehen. Und da kommt er und da läuft ihm der Vater entgegen und fällt ihm um all und küsst ihn und lässt einen Kalb schlachten. Und na, also das war bestimmt geradezu tumultuarisch, nicht enthusiastisch. So freut sich mein Heiland, wenn einer von ihnen sein Sündenleben lässt und zu ihm kommt. Und so dürfen sie sich freuen, dass sie angenommen werden und Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben dürfen. Ich sage noch einmal, glauben Sie unserer Zeit nicht, dass ein eisgekühltes Christentum das Wahre wäre. Im Gegenteil, ich will es mit Teerstegen halten. Mit Tierstegen, mit dem Vers, den wir eben gesungen haben. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich worum geliebet war. Amen. Herr, lass uns doch zu den Leuten gehören, die im geistlichen Wohlstand sind, weil sie einen Heiland haben und weil er sie führt und weil sie von ganzem Herzen an ihm hängen dürfen und ihm geteilt sind. Lass uns den Leuten gehören, von denen ein Wort hier spricht. Amen.